So, liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, wieder so nach 2 Jahren jetzt bei euch sein zu dürfen. Ich versuche alle 2, 3 Jahre zu kommen, um das Thema Christenverfolgung darüber zu sprechen. Ich bin Mitarbeiter von Open Doors Deutschland, einem Hilfswerk für die verfolgten Christen. Durfte ich in vielen Ländern dabei sein, Christen treffen aus verschiedenen Denominationen und Kirchen, die unter Verfolgung leiden. Jetzt kurz vor Weihnachten durfte ich sogar nach Saudi-Arabien reisen. Dort haben wir auch Kirchen, die komplett nur im Untergrund agieren. Aber ist es trotzdem auch dort möglich, Christen zu treffen? Und das war eine große Herausforderung für uns. Denn zum ersten Mal, dass wir mit einer Gruppe circa mit 17 Personen nach Saudi-Arabien reisen durften, sonst nur einzelne Menschen, aber auch dort gibt es Christen. Da wird auch vielleicht in der Zeit des Potlucks mehr darüber erzählen, was in Saudi-Arabien los ist. Aber ich habe auch jetzt ein paar Bilder mitgebracht und natürlich auch unsere Zeitschrift, die liegt ja auch aus, dürft ihr mitnehmen. Da ist auch dieser Weltverfolgungsindex mit drin, die Rangliste der Länder, wo die Christen am stärksten verfolgt und diskriminiert werden. Ich habe auch eine PowerPoint mitgebracht, ja, wenn wir das genau einblenden können, dann schauen wir, was weltweit geschieht, was für Veränderungen gab es und so weiter. Und ich habe das benannt, Gesichter der Verfolgung, weil wir wollen Menschen ein Gesicht und eine Stimme geben für die, die für sie selbst nicht sprechen können. In über 50 Ländern dieser Erde sind wir präsent. Und ich besuche viele Gemeinden, Kirchen und spreche zum Thema Christenverfolgung. Und was können wir von den verfolgten Christen lernen? Gehe ein Stückchen so Chart, also Folie für Folie weiter, um zu schauen, was weltweit geschieht. Nun, Weltverfolgungsindex, das ist die Rangliste der Länder, 50 Ländern, wo die Christen am stärksten verfolgt und diskriminiert werden. Und es gab etwas Veränderungen. Das hier sind die 20 Länder, wo die Christen am stärksten verfolgt und diskriminiert werden. Seit mehr wie, glaube ich, 17 Jahren mittlerweile ist Nordkorea das Land mit der schärfsten Christenverfolgung weltweit. Wir schätzen die Anzahl der Christen, die dort in Arbeitslager eingesperrt sind, allein in Nordkorea zwischen 50 und 70.000 Menschen. Also ein Großteil der Christenheit, oder wir sprechen ca. 350.000 Christen gibt es überhaupt in Nordkorea, und davon ca. 50 bis 70.000, die tatsächlich eingesperrt sind, und alle anderen dürfen nur im Untergrund ihr Christ sein, so wie wir heute. Ja, am Sabbat sitzen, ist es nicht selbstverständlich. Ja? Nur 7% der Gesamtbevölkerung weltweit haben die gleiche Chancen wie Sie und ich. Nur 7% der gesamten Christenheit haben diese Chance, freizukommen und zusammen Gottesdienst zu feiern. Alle anderen haben Benachteiligungen, haben Einschränkungen oder ist es gar nicht möglich für sie, am Gottesdienst teilzunehmen. Ich war in Nordkorea ich habe es schon erzählt, auch vor ein paar Jahren, wo ich hier bei euch war. Ich habe eine Kirche besucht dort in Pyongyang. Es gibt 4 Kirchen, die dort erlaubt sind. In der Regel ist es Landeskirche. Und es ist so, dass die Regierung bezahlt Schauspieler. Die Regierung von nordkoreanischer Regierung beschäftigt Schauspieler, um zu zeigen, dass Religionsfreiheit im Land vorhanden ist. Also das ist eine Showkirche, die eigentlich gar nicht gibt. Wir sprechen viel von diesen Showkirche, und ich hoffe, dass wir heute keine Show hier veranstalten, ja, sondern ernst mit Jesus meinen, dass wir ernst zusammenkommen und dass wir uns freuen, einander zu sehen und Jesus anzubeten. Das ist wichtig. Und ich frage oft die Leute in der Kirche, was kostet uns unser Christsein? Wie viel ist es wert? Ja, das ist wichtig, denn da ist einfach sehr viel drin enthalten. Das heißt, was bin ich bereit für Christus aufzugeben oder für ihn zu leiden oder sogar eine Stimme für Christus zu erheben. Auch meine Aufgabe besteht darin, für verfolgte Christen zu sprechen. Und was sagt die Bibel? Das werden wir darüber auch etwas später schauen. Die meisten anderen Länder sind Länder mit muslimischer Prägung. Sehr große Sorgen macht es, wie schon seit Jahren, Indien, Platz Nummer 10 zum ersten Mal. Da sind die Top 10 Länder besetzt. Indien gibt es große Benachteiligungen, Verfolgung, Leid und Schmerz. Wie gesagt, die Zeitschrift dürfen Sie mitnehmen, und da sind diese Karte da enthalten, auch die Rangliste der 50 Länder können Sie zu Hause noch in Ruhe anschauen. Gehe schon ein Stückchen weiter. betroffene Lebensbereiche, das sind die sechs Bereiche insgesamt, eigentlich fünf, das sechste kommt dazu, das, die physische Gewalt, aber diese Bereiche werden gleich behandelt, um zu schauen, was weltweit an Verletzungen gab. Ich überspringe so ein bisschen, das sind so einige Medienberichte, weil Weltverfolgungsindex ist vor kurzem erschienen und ist in Medien sehr vertreten, auch in den säkularen Medien. Und das freut uns sehr, dass die Christenheit mehr und mehr über verfolgte Christen erfahren möchte. Das ist ein Dankesanliegen, ein christlicher Ex-Gouverneur ist wieder freigekommen, das ist Indonesien. Die meisten Muslime weltweit leben in Indonesien, dann kommt Pakistan, dann kommt Indien, dann Pakistan und dann schon Bangladesch. Und wir erleben immer wieder Diskriminierung der Christen in dem Fall in Indonesien. Und dieser christliche, also ehemalige Politiker, wollte sich auch zur Wahl präsentieren, wurde angeklagt und kam ins Gefängnis. Und aufgrund der vielen Gebete, auch natürlich Einsatz für die Freiheit dieser Menschen, konnte er freikommen und freut sich natürlich wieder bei der Familie zu sein. Also Gebete helfen diesen Menschen, ihr Leid und ihre Gefangenschaft zu überbrücken. Im Gefängnis habe ich gelernt, mich selbst zu beherrschen. Das ist seine Aussage, das heißt, man kommt zur Ruhe, man versteht nicht Situation oder warum ist einem das widerfahren. Aber man weiß, dass Gott alles in seiner Hand hält. Und ich denke, das ist wichtig für uns, dass wir zur Ruhe kommen. Dass wir in gewisser Weise auch uns ausrichten auf Christus, wenn wir wissen, menschlich können wir nichts viel erreichen oder das kommt wenig dabei raus, aber Gott hält alles in der Hand. Auch im Gefängnis können wir Jesus bekennen, ihm die Ehre geben und ihn groß machen. Jetzt, wenn jemand diese Woche Nachrichten geschaut hat, das war sehr stark in den Medien vertreten, endlich nach 9 Jahren Gefängnis, ist die Asia Bibi aus Pakistan freigekommen. Eine Mutter von 5 Kindern ist vor 8 Jahren zum Tode verurteilt worden, nach einem Jahr Gefängnis. Also es gab sogenannte Blasphemiegesetze, die in Pakistan oft angewandt werden. Sie kam in dem Falle unter dieses Gesetz, weil angeblich hat sie, das war so, ihr Fall ist sehr bekannt. Warum? Weil sie nur in ihrem Dorf leben nur 4 Familien, die Christen sind. Und sie war arbeiten bei einem reichen Plantagebesitzer, einem Muslim, beim Bärensammeln. Und weil es ein heißer Tag war, hat sie aus dem Brunnen getrunken im Dorf, wo nur Muslime trinken dürfen. Und weil sie Christin ist, hat sie angeblich das Wasser verunreinigt durch ihre Berührung, ja. Und dadurch entstand Streit unter Frauen und die haben sie angeklagt, dass sie angeblich auch noch den Prophet Mohammed beleidigt hätte. Ja, also und so kam diese Anklage, Todesstrafe. Wir kämpfen schon sehr lange mit vielen christlichen Anwälten, dass diese Blasphemiegesetze in Pakistan abgeschafft werden, leider bis jetzt ohne Erfolg. Wir sprechen von einer Person, übrigens die ist mittlerweile, am Mittwoch ist bekannt geworden, dass sie freikommen darf und mittlerweile ist sie schon in Kanada. Also man hat sie sehr schnell aus dem Land sozusagen geschafft. Es gab viel, viel Unruhe, weil ihr Fall sehr bekannt geworden ist. Weil 2 Politiker, ein Muslim und ein Christ, sich für die Freilassung dieser Frau letzte Jahre eingesetzt haben, mussten diese Menschen sterben. Ein Muslim, der sehr liberal aufgestellt war, hat die Asia Bibi im Gefängnis besucht vor einigen Jahren und hat öffentlich im Fernsehen angekündigt, dass wir wollen diese Frau alles Mögliche tun, damit sie frei kommt und zu ihrer Familie kommt. 2 Wochen später, wie dieser Muslim, dieser Politiker, von seinem eigenen Leibwächter niedergeschossen, weil sie sich für Christen oder für die Minderheiten eingesetzt hat. Gerade so ein Christ, der dort für die Minderheiten zuständig war, musste auch sterben, weil er sich für die Menschen einsetzt, die im Gefängnis sitzen oder weil sie besucht. Also wir sehen sehr stark, dass diese Welt sehr ungerecht ist, ja, aber trotzdem sehen wir auf der anderen Seite starken Glauben dieser Menschen. Wenn jemand sagt, also das ist eine Analphabetin, eine Frau, die nicht lesen und schreiben kann, aber was sie kann Jesus bekennen. Die sagt, ich glaube an meinen Christus. Ich glaube, dass er für mich das Beste wünscht und tut. Und das ist schon sehr herausfordernd. Und diesen Menschen gilt unsere Aufmerksamkeit. Und ich fühle mich sehr geehrt, diese Arbeit machen zu dürfen. Seit jetzt 13 Jahren besuche ich Christen, also vollzeitig, in verschiedenen Ländern. Seit über 20 Jahren eigentlich habe ich früher ehrenamtlich gearbeitet. Aber dass ein Gesichter und Menschen sieht, die ja aufgrund der Verfolgung, weil sie Jesus Christus nachfolgen, benachteiligt und diskriminiert werden. Und das ist ein Leib Christi. Wir alle gehören zu dieser großen Familie Gottes. Wir gehören alle zusammen. Die neue Proteste sind befürchtet, weil es immer wieder, dass auch gewisse Parteien in Pakistan fordern, die Todesstrafe dieser Frau oder Menschen. Und wir sprechen nur von einer, aber es gibt 100 andere, die auch eingesperrt sind, über die wir oft nicht berichten können oder dürfen. Und das ist gerade eine große Herausforderung. Wie können wir diesen Menschen helfen? Und dass auch dieses Selbstbewusstsein schaffen in unserem Land, dass wir für diese Menschen einstehen können. Übrigens, die deutsche Regierung hat dazu auch erklärt, die ICBB aufzunehmen. Und das ist natürlich, wo wir sagen, es ist wichtig, dass wir diese Leute nicht vergessen, dass wir an sie denken und für sie einstehen. Letzten Sonntag war zum Beispiel ein Anschlag in einer Kirche, das ist auf Philippinen, 27 Menschen starben. 27 Menschen starben, das ist ein extremistischer Anschlag, 80% der Christen, der Bevölkerung auf Philippinen sind Christen, also die meisten von ihnen sind Katholiken, aber wir sehen, dass immer wieder Anschläge auf Kirchen stattfinden. Gerade, wo die Menschen zusammenkommen. Und ich hoffe, dass wir es nie in Deutschland erleben würden. Aber es wird immer wieder für uns auch wahrscheinlich schwieriger sein, weil unsere Kirchen leerer werden. Das ist ein anderes Problem. Aber ich will damit sagen, der Glaube an Jesus hat immer mit Kosten zu tun. Und jemand ist bereit, einen Preis zu bezahlen. Und in dem Falle ist die Kirche angegriffen wurde und viele Menschen starben, weil die Gottesdienst besuchen wollten. Weil die dabei sein wollten, Lieder singen wollten, Menschen treffen wollten, aber trotz allem erfahren sie Gewalt und ja, diese Auseinandersetzung. Ja, ich überspringe so ein bisschen, das ist, werde ich vielleicht etwas später dazu sagen. Verfolgung durch die eigene Familie ist oft uns, wird uns, ist verborgen. Wenn es von der Seite der Regierung kommt, wie in Nordkorea, ist es oft einfacher, darüber zu sprechen. Oder zumindest das sieht man. Aber durch die eigene Familie verfolgt zu werden, ist äußerst herausfordernd. Auch Nawal aus Saudi-Arabien hat erfahren, was heißt, von der Familie diskriminiert und verfolgt zu werden. Wir schätzen die Anzahl der Christen in Saudi-Arabien vielleicht auf 400 Menschen. 400, die ihr Christsein praktizieren. 200 davon innerhalb des Landes und 200 außerhalb von Saudi-Arabien. Und da ist wichtig, dass wir Christen helfen. Helfen, ihr Leid zu tragen, die zu besuchen, soweit es geht, einfach zu zeigen, die sind nicht alleine. Und das geschieht im Gebet. Deswegen auch unsere Zeitschrift, da sind viele Informationen über Situation der Menschen. Übrigens auch dieses Jahr wird ein Open-Doors-Tag stattfinden in Karlsruhe, man kann uns besuchen. Und da kommen circa bei Jugendgottesdienst 4000 Menschen zusammen. Christen aus anderen Ländern werden kommen und erzählen über ihr Schicksal. Und natürlich auch Jugendtag. Open Doors Tag und Jugendtag wird stattfinden. Das ist einmal am 30. Mai und einmal am 1. Juni. Das sind die zwei Tage. Zwischendurch gibt es noch einen Gebetsabend. Aber man kann uns besuchen dort, um mehr Informationen zu bekommen und von den verfolgten Christen selbst zu hören. Wie gesagt, Weltverfolgungsindex liegt bei. Ich werde hier stoppen, dass ihr einfach ein Gesicht seht, eine Person, die Verfolgung erlebt hat, die wir oft nicht zeigen dürfen. Das ist oft ein großes Problem, weil diese Menschen unter enormem Druck stehen, wenn sie erkannt werden, dass sie noch mehr Verfolgung erleben. Mittendrin gibt es dieses Gebetskalendern und zum Beispiel am heutigen Samstag beten wir für Afghanistan. Hier steht Folgendes. Christen muslimischer Herkunft verstecken ihren Glauben selbst von ihren ersten, von nahesten Verwandten. Das schon im Verdacht Glaubenswechsel zu schlimmer Verfolgung bis zur Ermordung führen kann. Und deswegen sprechen von diesen Secret Believers, also Geheimgläubigen, die oft im Untergrund nur für sich persönlich ihr Glauben behalten können. Aber es ist wichtig, dass wir für diese Menschen im Gebet einstehen. Und dafür bin ich da. Falls Fragen sind, ich stehe nach dem Gottesdienst bereit, auch Fragen zu beantworten zu gewissen Ländern oder vielleicht, was Sie gehört oder gelesen haben. Ich würde jetzt auf die Predigt eingehen, sonst die Zeit entgleitet uns. Wir können ein bisschen mehr Licht vertragen, wenn es möglich ist. Und ich habe heute vorbereitet einen Predigttext für euch. Also ich habe genug. Ja, also ich habe es genug, aber es ist, damit die anderen auch mitverfolgen können vielleicht, wenn die was lesen wollen. Matthäus 5, Verse 38 bis 48. Und ich habe die Predigt benannt, provozierend und faszinierend. Provozierend und faszinierend. Matthäus 5, 38 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt, den Übel, sondern wenn ich dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch andere da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nimmt, dem lass auch Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, was gesagt ist. Du sollst deinen Nächsten lieben, aus 3. Mose 19, 18, und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nun zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr besonders? Tun es dasselbe auch nicht die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie auch mein Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist Provokation pur, was hier Christus sagt. Mögen Sie, liebe Gemeinde, wenn Ihnen widersprochen wird, mag es jemand, wenn jemand sagt, nein, ich bin anderer Meinung, nein, ich setze noch mehr drauf, das, was du erzählst oder was du sagst. Zum Beispiel, wenn man Regeln aufstellt im Familien, ja, ich habe 4 Kinder und ich muss gewisse Regeln auch sagen und ansagen, was geschieht. Sonst ist in der Familie Chaos, die Eltern verstehen mich. Ja? Also Regeln sind wichtig. Gewisse Grenzen sind total wichtig. Gewisse Grenzen nicht nur der familiären Art, sondern gemeindlicher Art oder sogar Regeln im Staat sind wichtig. Also das heißt, gewisse Grenzen zu setzen ist gesund. Nicht nur für einen persönlich, nicht nur Familienleben, sondern in unserer Stadt oder darüber hinaus auf der vielleicht Weltebene. Ja? Und das ist gut so. Und Jesus hier widerspricht in gewissen Regeln. Ja, das ist schon erstaunlich. Wir lesen das. Ich aber sage euch, also er widerspricht nicht irgendjemanden, sondern dem gottgegebenen Gesetz Mose. Er sagt, euch wurde gesagt, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Das ist eine Sache, die sehr herausfordernd ist. Praktisch, er setzt noch mehr drauf, wie es eigentlich verlangt. Schaut mal, die Gesetze Mose waren nicht dafür da, um einen anderen zu diskriminieren oder fertig zu machen, sondern die waren da, wenn jemand einem anderen was Schlechtes angetan hat, damit der Schuldner, also der Täter, nicht stärker bestraft wird, wie es dem anderen passiert ist, wie es mit dem anderen geschehen ist. Das heißt, Auge um Auge und Zahn um Zahn ist dafür da gegeben, damit der Schuldige praktisch, ja, wenn du ihn, dass die nicht schlimmere Strafe widerfährt, wie es dem anderen passiert ist. Also in gewisser Weise Gerechtigkeit, es ist für uns schwieriger, das zu verstehen. Aber damals war das so. Und Jesus sagt, ich widerspreche dieser Geschichte. Ich sage, liebt eure Feinde. Das ist aber sehr herausfordernd. Was Jesus in der Bergpredigt zu den alten Geboten sagt, das ist provozierend. Denn damals die Juden würden das ganz anders aufnehmen. Die würden auf die Barrikaden gehen. Die Sadduzäer und die Pharisäer würden außer sich sein, wenn sie das hören. Denn keiner widersprach den Geboten Mose. Das war nicht möglich. Soll ich die Bibel dann am besten gleich wieder zuschlagen und sagen, das ist mir zu krass, das geht nicht? Allerdings, was Jesus in dieser Bergpredigt hier sagt, ist provozierend nicht nur, sondern fasziniert zugleich. Es fordert uns heraus. Darum möchte ich mehr wissen. Warum überbietet Jesus das alte Gesetz? Und warum lehrt er seine Nachfolger, einen solchen radikalen Weg zu gehen? Was bringt das, wenn ich tatsächlich versuche, es Jesus nachzumachen? Mal sehen, was wir in den folgenden drei Denkabschnitten, was uns so erschließt. Ja? Das erste, wen sehe ich vor dir oder wen sehe ich vor mir, Feind oder den Nächsten? Für mich immer interessant, weil ich in diesen Ländern reise und schaue manchmal Anfeindungen gegenüber Christen. Es ist manchmal schwer, Menschen zu lieben, die einen anderen hassen oder selbst vielleicht die Kirche, die Gemeinde hassen. Es ist schwer, manchmal diese Leute einfach so zu nehmen und zu sagen, ich liebe dich. Aber das ist eine große Herausforderung für uns auch alle, den Feind zu lieben. Der Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, ist ja letztes Jahr 90 Jahre alt geworden und war letztes Jahr noch Kirche einweihen in Pakistan. Ja? Also wir sehen, die Leute sind bereit zu fahren, zu reisen, um einfach die gute Botschaft weiter zu verbreiten, selbst im hohen Alter. Also beginnen wir erstes mit einer ganz einfachen Frage. Wen sehen wir da von unserem inneren Auge? Liebt eure Feinde. Vielleicht würden Sie jetzt antworten, ich komme eigentlich mit jedem gut aus. Ich war noch nie in einer Schlägerei verwickelt. Ich habe keine Feinde. Klasse, dann gilt es nicht für dich. Darfst du dich zurücklehnen? Ja? Ich frage mal etwas anders. Jetzt stell mal vor, deinen Chef oder den Lehrer, der dich bloßgestellt hat, der dich eigentlich an die Grenze gebracht hat. Den Arbeitskollegen, Nachbarn, Mitschüler, der einen guten Job für dich vielleicht vor der Nase weggeschnappt hat, eine bessere Stellung. Leute, die nicht zu deiner gleichen Glaubensgemeinschaft gehören wie du. Das war gerade zur Zeit Jesu eine große Herausforderung. Menschen, die einfach anders sind, andere Hobbys haben, andere Musik mögen wie du. Die kleiden sich anders. Oder Menschen, die von woanders herkommen und sich jetzt hier ein neues Zuhause suchen. Menschen, die sie vor langer Zeit einmal empfindlich verletzt haben. Vielleicht sind sie sogar Menschen, die in deiner Verwandtschaft oder Familie, die dazu gehören. Feinde sind gar nicht so weit weg, sondern es ist eine große Herausforderung, in einer offenen Gemeinschaft, auch wie wir hier in Europa, in Deutschland zu leben und den Nächsten zu lieben, ist eine große Herausforderung. Also nachdem jetzt zumindest einige von uns ein Feindbild bekommen haben, frage ich mich, wie sieht denn Gott da, wie sieht er den Feind und wo stehe ich? Gott sieht zuallererst ganz einfach einen Menschen, sein geliebtes Geschöpf. Einen Menschen mit Bedürfnissen, abhängig von seiner Güte, darum lässt er seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Das ist schon mal eine Tatsache. Das würde unsere Feindbilder ganz erheblich korrigieren, wenn wir das so überlegen. Wohlgemerkt, dass Gott die Menschen zuerst als bedürftige Geschöpfe und Menschen ansieht. Jeder braucht Gnade und wir wissen, dass die Menschen, die Christus nicht kennen, sie brauchen diese Gnade. Der Bruder Andrew sagt, der Gründer von Open Doors, du kannst keinem Feind das Evangelium verkündigen. Du musst ihn zu deinem Freund machen. Was tat Jesus? Er ging zu den Zöllnern und Sündern und er schaffte Freundschaften. Das heißt, er hat sie nicht fertig gemacht oder irgendwie verurteilt, sondern er schuf Raum, um Gespräch zu haben, um nicht anzuklagen, sondern zu sagen, was er darüber meint, wie er die Situation sieht, wie er diese Menschen geliebt hat. Das hat er getan. Also das ist Raum schaffen, um Gespräch zu suchen. Also das Erste, mit Augen Gottes sehen, so wie er die Menschen sieht, um Raum zu schaffen, das Evangelium zu verkündigen. Denn du kannst keinem Feind das Evangelium verkündigen. Du wirst kein Gehör bekommen. Du musst ihn zu deinem Freund machen. Das ist wichtig. Das Zweite, was bringt die Chancen der Feindesliebe? Mit dem zweiten Denkschritt sind wir nur bei der Frage angelangt, was passiert, wenn sie als Nächste, als Mitmenschen und nicht als Feinde behandeln. Jesus selbst gibt darauf einen im Bibeltext keine Antwort. Es bleibt bei der Aufforderung. Dazu die Geschichte. Das erzählt von einem König, der schickte seinen Feldherr mit Soldaten los und befahl ihnen, geht und vernichtet meine Feinde. Und so zog der Feldherr mit den Soldaten los. Lange daran gab es keine Nachrichten zum König. Da schickte er einen Boten hinterher, der sollte erkunden, was geschehen war. Als der Bote das feindliche Gebiet erreicht hatte, traf er auf einen Lager, aus dem schon von Weitem das fröhliche Treiben eines Festes zu hören war. Wissen Sie, was er da sah? Der Feldherr und seine Soldaten zusammen saßen mit den Feinden des Königs und feierten zusammen. Da sagte der Feldherr, wurde dir nicht geboten, Feinde zu vernichten? Und der Feldherr sagte, ich habe das mehr wie erfüllt. Ich habe sie zu den Freunden gemacht, so dass wir jetzt das Problem entledigt haben. Und ich denke, das ist eine wahre, sehr tiefe Wahrheit steckt drin. Selbst ich verstehe, dass es einfach diese Geschichten zuzuhören und zu erzählen einerseits, aber Feinde zu lieben in der Verfolgung stellt manchmal sehr große Herausforderungen dar. Ich habe das jetzt miterlebt, wir waren nach Bourida gekommen, bis in die konservative Ecke, wo der wahhabitische Islam in Saudi-Arabien entstanden ist. Und dort haben wir 6 Gemeinden, die wir unterstützen. Alles im Untergrund. Und die Menschen versuchen, Jesus zu lieben. Und wenn jemand 20 Jahre in diesem Land arbeitet, hat er alles gesehen, was es gibt. Öffentliche Hinrichtungen, Menschen, die aufgrund des Glaubens abtransportiert oder aus dem Land also fliehen mussten oder versteckt werden mussten. Also mit Augen Jesus sehen ist was Wichtiges. Ich habe noch eine andere Geschichte. Wir haben ja einen Holländer hier unter uns. Und das ist ja bekannt, dass die Corrie ten Boom ist ja sehr bekannte, ganz bekannte Autorin, die hat überlebt Konzentrationslager durch die deutsche Besatzung. Und die Corrie ten Boom erzählt folgende Geschichte. Eines Tages trifft sie ihren KZ-Aufseher wieder. Er kommt nach einem Vortrag zu dieser Frau und streckt die Hand aus und sagt, können Sie mir vergeben? Man muss dazu sagen, die Corrie ten Boom ist die einzigste Familie, also Überlebende ihrer Familie aus dem Konzentrationslager. Nicht immer geht das aber so einfach. Und die erzählt folgende Geschichte. Es könnte nur Sekunden gewesen sein, dass er da stand mit seiner ausgestreckten Hand. Aber für mich waren es Stunden, denn ich musste mit den Schwierigkeiten zurechtkommen, fertig werden, denn ich musste vergeben. Ich wusste, dass nicht nur das Gebot Gottes war, sondern auch auf täglich das Erfahren. Seit dem Krieg unterhielt ich einen Heim für die Opfer des Naziregimes und gerade dort konnte ich es mit Händen greifen. Nur die, die ihren früheren Feinden vergeben konnten, waren in der Lage, neu anzufangen. Derjenige, der bereit war, zu vergeben, konnte neu anfangen. Die, die diesen Schmerz, diesen Verlust nicht loslassen konnten, waren nie richtig gesund geworden, konnten sich nie richtig öffnen. Das war ebenso einfach wie schrecklich, das zu sagen oder eben zu vergeben. Das ist eine große Herausforderung. Jesus, hilf mir, so betete ich leise, ich kann meine Hand heben, wenigstens das kann ich tun, das Gefühl musst du dazu tun. Hölzern, mechanisch legte ich meine Hand in die ausgestreckte Hand des Mannes. Als ich es tat, geschah etwas Unglaubliches. Bewegung entstand in meiner Schulter, strömte in meinen Arm und sprang in die umschlossene Hand. Und dann schien diese heilende Wärme mein ganzes Sein zu durchfluten. Ich vergebe dir, Bruder, sagte ich von ganzem Herzen. Geschichte aus dem Leben, Geschichten, die zeigen, was passieren kann, wenn ein Mensch Freundschaften schließt. Auge um Auge und Zahn um Zahn. Das bietet ungeheure Chancen. Was mache ich daraus? Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder eben lieb deine Feinde. Und das dritte, der dritte Gedankenanstoß, kann mich Jesus überzeugen? Kann mich Jesus überzeugen? Ist das Risiko wert? Soll ich mich darauf einlassen, es anderes zu machen, als in der Welt so allgemein üblich ist? Bleibe ich reale Person oder bin ich ein Fundamentalist? Also real in dem Sinne, weil alle machen so und das ist realistisch. Es gibt keine Vergebung oder ich bin ein Fundamentalist, indem ich an fundamentale Worte der Bibel glaube. Liebt eure Feinde. Überzeugend ist erstens immer da, was nur gesagt, sondern auch umgesetzt wird. Und Jesus hat seine Predigt nicht nur ernst gemeint, sondern tatsächlich auch ernst damit gemacht. Spätestens auf seinem Weg zum Kreuz wird das deutlich, denn er ohne Widerstand gegangen ist. Gottes Sohn als Sklave behandelt, als Verbrecher verurteilt, aller Würde beraubt, hingerichtet. Überzeugend im Sinne von glaubwürdig ist es also. Dass Jesus aus dieser Geschichte Jesus nicht als gescheiterter Verlierer, sondern als überzeugter Gewinner hervorkommt, wird bei der Auferstehung sichtbar. Das ist überzeugend und allen klar. Und so und bleibt diese Predigt von Jesus in unserer Welt eine Provokation. Lieb deinen Feind ist eine Provokation an diejenigen, die vielleicht auch Verletzung erlebt haben, aber nie zulassen Christus in ihr Leben. Es ist Provokation gegen gewisse Strukturen oder vielleicht Sachen. Weil ich so viele durch die Welt reise und ich durfte von Nordkorea bis ganz unterschiedliche Ländern Menschen treffen. Und wenn jemand bereit ist, der zum Beispiel die meisten Menschen, die wegen des Glaubens an Jesus Christus letztes Jahr umgebracht wurden, war in Nordnigeria. Und wenn die Frauen sagen, ich vergebe den Mörder meines Mannes, das ist eine Herausforderung. Wenn du alleine mit 4, 5 Kindern zu Hause bist und du weißt, dass dein Mann nie nach Hause kommt, du hast Angst um deine Kinder. Oder wenn die Mädchen entführt werden durch Boko Haram, zwangsverheiratet und zwangsislamisiert und zu sagen, ich vergebe diesen Menschen, den Freien zu lieben, bleibt eine große Herausforderung. Und Christus hat das mehr wie erfüllt. Er hat nicht nur drauf mehr getan, also praktisch ausgesprochen, was im Gebot Mose steht, sondern er hat das auch erfüllt, indem er sagt, ich vergebe Menschen, die mir Böses angetan haben. Und ich bin bereit, Neuanfang mit jedem von uns zu wagen. Und ich denke, das ist eine große Möglichkeit, an sich selbst zu reflektieren und schauen, wo kann ich Menschen vergeben, wo vielleicht lange keine Vergebung stattgefunden hat oder wo Blockaden sind, wo große Verletzungen, wo große Enttäuschungen da sind, um zu sagen, dass wir aus einem Feind einen Freund machen, einen Bruder, und das auszusprechen. Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen, dass wir das üben und sehen können. Ich habe, wie gesagt, heute das Gebetsanliegen aus Afghanistan, habe ich kurz vorgelesen, lese noch einmal gerne vor. Also Christen muslimischer Herkunft verstecke ihren Glauben selbst von ihren engsten Verwandten. Da schon der Verdacht, den Glaubenswechsel zu schlimmen Verfolgung bis hin zur Ermordung führen kann. Bitten wir Jesus um seinen Schutz für die Christen und Weisheit, wie sie sich gegenüber den Menschen in ihrem Umfeld verhalten sollen und wie sie trotzdem das Evangelium verkündigen können. Auf der Rückseite gibt es eine Antwortkarte, da sage ich immer wieder, da ist es, Kugelschreiber liegen da auch aus, kann man hier Namen und Adresse ausfüllen und so bekommt man die Zeitschrift jeden Monat zugeschickt, um einfach im Gebet zu bleiben. Es geht nicht um eine Verpflichtung finanzieller oder sonstiger Art. Uns ist wichtig, dass die Menschen im Gebet unterstützt werden, dass sie im Gebet getragen werden. Schaut mal, eine Christin in Pakistan wie Asia Bibi, man hat lange für sie sich eingesetzt, ja, fast 9 Jahre. Ja. Aber Gebete der Menschen weltweit haben ihr Leid durchgetragen, ihr Stärke, ihr Trost gegeben. Deswegen diese Identifizierung mit Leib der verfolgten Christen so wichtig, ob es in Pakistan oder in dem Falle jetzt hier Afghanistan so wichtig ist, sich zu identifizieren. Denn wir waren alle irgendwann mal Feinde Gottes. Und Jesus kam auf diese Welt, um unser Freund zu werden. Und die Freundschaft dürfen wir annehmen, indem wir sagen, mein Ich, also ich kapituliere vor Christus, damit er in mir eine Wohnung nehmen kann. Und das hoffe ich von jedem von uns, dass wir im Gebet Menschen beistehen, dass wir sagen, wir sind ein Leib, eine Gemeinde, spricht keine Rolle, welche Denomination oder Ausrichtung wir gehören. Wenn wir mit Christus ernst meinen, wird früher oder später Verfolgung auch uns irgendwie erreichen, auf die eine oder andere Art und Weise. Ich wünsche es keinem, ich möchte auch keine Verfolgung, versteht mich bitte nicht falsch. Aber wenn jemand ernst mit Christus lebt, wird Diskriminierung erfahren. Das ist eine Frage der Zeit, das ist Frage der Nachfolge. Und deswegen freue ich mich, dass wir nicht alleine stehen oder dass ich nicht alleine stehe, sondern dass weltweit Christen, hoffe ich, werden wissen über das, was weltweit geschieht, um einander im Gebet zu unterstützen. Und dazu würde ich sagen, wir beten für verfolgte Christen. Ich werde das Gebet sprechen und dann wieder zurück an dich geben. Ja? Lass uns dann stille werden. Wir können gerne dazu auch aufstehen und für verfolgte Christen zu beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir in dem Namen Jesu. Und wir danken dir, Jesus Christus, für diese große Liebe, die du gezeigt hast, indem du auf diese Erde gekommen bist. Das ist die längste Missionsreise der Welt, die du gemacht hast, vom Himmel zur Erde zu uns Menschen zu kommen, um uns mit Gott, dem Vater, zu versöhnen, um uns den guten, heiligen Geist zu geben, der uns in aller Wahrheit leitet. Danke dir für jeden einzelnen Menschen hier, der heute diese Botschaft und auch diese Bilder gesehen hat. Menschen, die leiden aufgrund der Verfolgung, weil die Jesus Christus nachfolgen wollen. An die wollen wir heute denken. Wir wollen denken an die Worte Jesu aus Matthäus Evangelium. Liebt eure Feinde. Das ist eine große Herausforderung für uns. Lieben Menschen, die uns verletzt haben, die uns an die Grenze der Verzweiflung gebracht haben, vielleicht auch in Beziehungen verletzt haben, dass du dort Vergebung schenkst. Weil du zu uns gekommen bist und als Erster diese Initiative ergriffen hast, um uns mit dem Vater zu versöhnen, können wir dir entgegenkommen. Wir wissen, dass du alles für uns getan hast. Und so bitten wir heute ganz gezielt für Menschen in Afghanistan, das Gebetsanliegen von heute, dass sie, die dort als Secret Believers, als Geheimgläubige, die Krise bestreiten. Gib ihnen Mut, dass sie nicht verzweifeln und dass sie Mut haben, das Evangelium an andere Menschen zu geben. Gib ihnen Weisheit, wie sie mit diesen Dingen umzugehen haben, wie sie trotz der schwierigen Situation und Lage in diesem Land die gute Botschaft von Christus verkündigen können. Danke dir, Herr, dass du deine Gemeinde weltweit baust und dass der Leib Christi so vielfältig und so unterschiedlich ist. Danke dir für die Gemeinde in Ham hier vor Ort, die das Evangelium hier auch verkündigt und lebt. Und danke dir einfach für jeden Einzelnen hier. Und wir bitten dich, dass wir im Gebet einander unterstützen können, dass wir begleiten können, ermutigen und rüsten können und dass wir es nicht vergessen, nicht nur, wie es gut uns geht, sondern dass wir Verpflichtung haben für die übrigen Glieder des Leibes Christi, die leiden. Und diese Menschen wollen wir im Gebet unterstützen. Danke dir, Vater, in dem Namen Jesu. Amen.